Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden. Heute haben wir ein Thema, das Popkultur und Theologie verbindet: Taylor Swift. Sie ist nicht nur eine der erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit, sondern auch eine Geschichtenerzählerin, deren Texte von Liebe, Verlust, Selbstfindung und ja auch von spirituellen Fragen durchzogen sind. Mit dabei sind zwei Gäste, die Theologinnen Linda Kreuzer und Eva Puschautz, die mit uns darüber sprechen, was Taylor Swifts Musik mit Theologie zu tun hat, welche religiösen Motive sich in ihren Songs verstecken und warum Swifties vielleicht mehr mit Glaubensgemeinschaften gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick denkt. Und in einem ersten Schritt stellen sich die beiden mal selbst vor.
Mein Name ist Eva Puschautz, ich bin Postdoc-Assistentin am Fachbereich für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien. Abseits von Theologie und biblischen Texten bin ich Sängerin mit Leidenschaft im Arnold Schönberg Chor in Wien. Und auch von daher, glaube ich, kommt so ein bisschen diese Faszination für Texte und für Musik. Also da passt Taylor Swift ganz gut hinein.
Mein Name ist Linda Kreuzer. Ich arbeite am Fachbereich Sozialethik der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Wien und beschäftige mich in meinen Forschungsschwerpunkten mit den Fragen der Care-Ethik, Befreiungsethik und feministischen Theorie. Deswegen habe ich mich auch in Bezug auf Taylor Swift vor allem mit der Perspektive auf ihre gesellschaftliche Wirkung auseinandergesetzt.
Die Eingangsfrage richtet sich jetzt noch nach euren Taylor Swift Workshop, der Anfang Jänner stattgefunden hat, der eine irrsinnig große mediale Resonanz hervorgerufen hat. Ihr wart, glaube ich, in Österreich in fast jeder Tageszeitung, ihr wart in der ZIP. Es war irrsinniger medialer Erfolg. Habt ihr damit gerechnet, dass dieser Taylor Swift Workshop, dass das Thema so reinkrachen wird, dass das so aufgenommen wird und so, ja, Theologie beschäftigt sich mit Popgöttin, war irgendwie so der Tenor?
Dass das Thema medial so einschlagen wird, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Und ich bin überzeugt davon, dass es wirklich viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also in Österreich ganz konkret kann man sagen, es war der Beginn des Jahres, große Krise innenpolitisch und ganz ehrlich, niemand wollte mehr was von Innenpolitik hören und alle waren froh, irgendwo einen Beitrag zu haben, der also auf der Fernsehseite ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher ist. Und dann war es sicher die Faszination, also Taylor Swift zieht, das muss man einfach sagen, Taylor Swift funktioniert auf medialer Ebene immer noch hervorragend. Und dann war es sicher ein Novum für viele zu sagen, wie passt das jetzt zusammen? Etwas, was für viele wahrscheinlich so vielleicht veraltet und verstaubt wirkt, wie Theologie, mit jemandem, der so glitzert und so modern und jung und frisch wirkt wie Taylor Swift. Und ich freue mich sehr, dass wir es, glaube ich, schon geschafft haben, gerade dann auch im Nachgang dieses Workshops mit den ausführlicheren Beiträgen in der Presse zum Beispiel, zu zeigen, dass das funktioniert, dass Theologie nicht alt und verstaubt ist, sondern sich durchaus mit modernen Phänomenen der Zeit beschäftigt, weil Theologie auch immer mit der Zeit gehen muss und ja, auch Kirche was ist, was ja in der aktuellen Zeit lebt.
Aber wo ist jetzt die Brücke zwischen einer Popgöttin und einer Theologie, die sich mit einem christlichen Gottesbild, mit religiösen Phänomenen auseinandersetzt, Linda Kreuzer? Also wie kann man da irgendwie die Brücke schlagen, damit man das erklären kann, warum setzt sich gerade die Theologisch-Katholische Fakultät in Wien mit Taylor Swift auseinander? Wo gibt's da Anknüpfungspunkte?
Also unser Ausgangspunkt nahm beim Mittagsgespräch den Anfang und wir haben uns über unsere Erlebnisse rund um das Taylor Swift Konzert unterhalten und dann begonnen darüber nachzudenken, warum denn Taylor Swift so eingeschlagen ist, also in Bezug auf die sozialen Bewegungen während dieser Tage nach der Absage der Konzerte. Und haben aus unseren Fachbereichen heraus Fragestellungen entwickelt. Und das ist was wir in unserem Forschungsalltag ständig tun, also uns Phänomene im Alltag hernehmen, uns das anschauen und mit unseren Forschungsfragen verbinden.
Was hat das dann trotzdem noch einmal mit Taylor Swift zu tun? Weil ja, ist das Konzert ist abgesagt worden. Das war ein riesiger Schock, glaube ich, für ganz viele Fans. Die Innenstadt in Wien war ja voll mit jungen Frauen oder einfach jungen Menschen, die total fröhliche Lieder dann gesungen haben, trotz Terrorgefahr und Absage vom Konzert. Und ihr seid dann zusammengesessen und habt gesagt, ihr wollt was machen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass, es ist schon erwähnt worden, Theologie trotzdem oft mit dem Bild verbunden ist, so von Kirchenvätern, alten verstaubten Texten. Wir sitzen hier am Institut für Neuen Testament, so, ja, das ist Theologie, so, das machen vielleicht auch irgendwelche alten weißen Männer und hier sitzen mir zwei junge dynamische Frauen gegenüber, die wir ein Seminar, einen Workshop machen mit großer Resonanz über eine junge Popgöttin, die total eingeschlagen hat, schon seit Jahren. Also wo, warum?
Theologie ist ja sehr multidimensional, sehr facettenreich. Also es hat natürlich in der jüngeren Vergangenheit sehr viele Ansätze in unterschiedlichen Fachbereichen zu aktuellen Themen gegeben. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, sich mit Popkultur auseinanderzusetzen. Nur leider wird es oft medial zu wenig diskutiert oder ist zu wenig präsent. Das heißt, uns war es einfach wichtig, uns Dinge anzusehen, wie zum Beispiel das Ritualverhalten. Es war so augenscheinlich, dass da irgendwas passiert, was über so ein Alltagsphänomen hinausgeht, dass wir das einfach theologisch auch reflektieren wollten. Und ich glaube, dass es noch sehr viele andere Dinge gibt, die wir uns anschauen werden in Zukunft und die Theologie dementsprechend auch bunt und offen, so wie sie auch schon praktiziert wird, darstellen können.
Für mich mit ausschlaggebend war, wo ich auch das erste Mal vielleicht so ein bisschen eine Connection selbst geschaffen habe zwischen das, was passiert ist in Wien nach der Absage der Konzerte und dem, was für mich idealerweise Christentum ist. Und das Gemeinsame war der Punkt Gemeinschaft. Christentum ist Gemeinschaft, sollte Gemeinschaft sein, idealerweise eine Gemeinschaft, die unterstützt, die trägt, in der man sich sicher fühlt. Und das war was, was auch im Workshop immer wieder gekommen ist, dass das, und was ich selbst auch erlebt habe, sowohl in Wien als auch danach bei einem Taylor Swift-Konzert, bei dem ich war, dass diese Gemeinschaft da unglaublich stark ist und dass die nicht, so, ich habe kein deutsches Wort, judgmental, dass diese Gemeinschaft nicht oder wenig urteilt, dass diese Gemeinschaft wenig wertend ist und dass man dazu hinkommen kann, wie man ist. Und das ist für mich eigentlich ein hohes christliches Ideal, das wir nicht immer einhalten. Aber meiner Meinung nach ist es auch etwas, was wir sagen, wir gehen von diesen verstaubten Texten aus. Das ist was ganz grundsätzlich in biblischen Texten drinnen ist. Gerade dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und dann ist es natürlich schon so, das ist dann vielleicht eher eine religionswissenschaftliche Perspektive, wen verehren Menschen? Wie funktioniert Verehrung? Was ist der Unterschied eben auch zwischen einem Idol, einer Gottheit, einem Star und Sternchen? Und man auch sagen muss, so Sätze wie A Star is Born haben ja eine biblische Grundlage, ja, also das kommt eben aus, oder auch eine antike Grundlage, dieses, wenn eine neue wichtige Person daherkommt, dann geht ein neuer Stern auf, der leuchtet. Kindheitsgeschichte, Stern von Bethlehem, ja, ist genau das, kommt aus diesem Bild heraus. Also auch aus dem heraus sich anzuschauen, was hat's da mit Taylor Swift auf sich? Wichtig ist uns schon zu betonen, Taylor Swift ist keine Göttin, ja. Das ist ein Bild, das sehr gut funktioniert. Auch da könnte man wissenschaftlich noch ganz viel analysieren, was verbindet man wirklich mit dem Begriff Gott oder Göttin. Das ist sie in einem christlichen Sinn natürlich nicht. Ja, also auf keinen Fall. Aber die Frage ist schon, warum fühlen sich so viele Menschen zu ihr hingezogen? Warum eifern ihr auch so viele vielleicht nach? Und warum schafft sie es so wirklich weltweit, diese ja sich auch mediale Präsenz zu bekommen? Die Frage war dann, ist das, was Taylor Swift hier auslöst, was Religiöses? Wieder eine religionswissenschaftliche Frage eigentlich, wo jede Religionswissenschaftlerin sagen wird, Religion zu definieren ist ein Ding fast der Unmöglichkeit, weil es so viele unterschiedliche Definitionen davon gibt. Und ja, von daher war auch das irgendwie sehr spannend, sich sich anzusehen, weil natürlich gibt es diverse Dynamiken, die man auch in religiösen Bewegungen findet, diese Massenphänomene, eben gemeinsame Rituale. Andererseits, wenn man das schon als religiös charakterisiert, dann ist eben jeder größere Fußballverein eine Religion. Und da würden die meisten TheologInnen dann doch eher nicht zustimmen.
Das heißt, Taylor Swift so als die hohe Priesterin des Pops, okay, ich sehe da Grimassen. Ich versuche da jetzt gerade irgendwie, wenn sie keine Göttin ist, was ist sie dann sonst? Ein theologisches, ein religionswissenschaftliches, ein soziologisches Phänomen, das ihr versucht einzufangen und in einem wissenschaftlichen Kontext zu reflektieren. Und so, was war jetzt die Erkenntnis? Hat es irgendeinen Aha-Effekt gegeben bei dem Workshop, wo ja auch ganz viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei waren, Studierende? Hat es da am Schluss, glaube ich, des zweitägigen Workshops einen Aha-Moment gegeben?
Das Interessante ist ja, Taylor Swift, wenn man über sie nachdenkt, einerseits ist sie natürlich in erster Linie ein Mensch. Sie lebt in den USA, ist dort aufgewachsen, als Mädchen in eine Musikindustrie hineingewachsen und wir verfolgen sie und ihre Entwicklung schon über Jahrzehnte. Das ist natürlich sehr ergiebig, darüber nachzudenken und ihre Star-Persönlichkeit, mit der wir uns dann im Endeffekt auseinandergesetzt haben, da muss man trennen, hat sehr viele unterschiedliche Perspektiven aufgemacht. Es war für uns weniger jetzt dieser eine Aha-Effekt, der uns mehr oder weniger von den Stühlen geworfen hat, sondern es war vielmehr ein Aufgehen an ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben uns sehr wohl sehr kritisch mit dem Phänomen auseinandergesetzt, nicht nur in Bezug auf die Frage von ihrer hegemonialen Präsenz in den Medien. Also sie ist als weiße US-amerikanische Frau, steht sie natürlich für ein gewisses Bild. Wir haben uns über ihren politischen Impact unterhalten, inwiefern beeinflusst sie mit ihrem Auftreten, mit ihren Aussagen Gruppen an Menschen, welche Konflikte entstehen durch so eine Form von musikalischer beziehungsweise Starpräsenz im öffentlichen Raum. Natürlich auch die Frage des Verdienstes. Also sie ist die bestverdienendste Künstlerin der Welt. Dieses Phänomen muss man sich anschauen, hängt natürlich sehr stark mit aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Social Media zusammen. Also dieses globale Phänomen hat Gründe. Das kann man sich sehr ausführlich anschauen und diskutieren. Gleichzeitig kommt natürlich die Frage der Qualität ihrer Texte, literarische Qualität dazu. Wir waren alle überrascht, ob ihres Tiefgangs in den Texten, also zumindest für mich, war das bei den exegetischen Vorträgen ein sehr schönes Erlebnis beziehungsweise für mich bereicherndes Erlebnis, darüber nachzudenken, ob mehrere Ebenen in ihren Texten herauszuhören sind, sich über ihre Texte zu unterhalten. Wir haben da wirklich Exegese betrieben und für unsere eigene Lebensrealität auch Sinndeutungen herausgezogen. Also ihr künstlerisches Werk ist das eine. Wir haben uns natürlich auch mit der Star-Persönlichkeit auseinandergesetzt, wo es sehr viel zu kritisieren gibt. Gleichzeitig aber uns auf diesen vielen Parketten sehr flüssig miteinander bewegt. Und das war vielleicht auch das Befriedigende an diesem Workshop, dass wir versucht haben, multidisziplinär und interdisziplinär zu arbeiten und die jeweiligen Grenzen der Disziplin aber auch geachtet haben. Also Exegese gemacht, wir haben sozialethische Perspektiven angesehen, wir haben uns philosophische Perspektiven in ihren Texten angesehen und die diskutiert, genauso ihre religionswissenschaftliche Bedeutung. Und das irgendwie zusammenzubringen, war das eigentlich Fruchtbare und für uns auch Ertragreiche, sodass wir auch an dem Thema weiterarbeiten wollen.
Zur Exegese, da sitzt jetzt eine Neutestamentlerin vor mir. Und Sie haben vorher gesagt, so beim Vorbereitungsgespräch, dass Sie über die Texte zu Taylor Swift gekommen sind. Jetzt weniger über die Musik oder vielleicht gleich Pop-Begeisterung von irgendeinem Radio oder sowas, sondern über die Texte. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schließt sich eine Neutestamentlerin Pop-Texte? Wie geht man da an?
Ui, das ist viel primitiver. Das ist noch gar nicht irgendwie große Exegese, sondern das ist das, also da sage ich, bin ich schon ziemlich Zielgruppe. Ja, also ich bin Anfang 30, ich bin ungefähr im selben Alter wie Taylor Swift. Sie schreibt über Dinge, die sie erlebt als weiße Frau, angefangen mal im höheren Mittelstand, jetzt natürlich, oder in der höheren Mittelschicht, jetzt natürlich weit drüber, aber sie versucht dieses so ein bisschen Kleinstadtmädchen-Erfahrungsding irgendwie weiterzuspielen und dann schon auch die Erfahrungen als Frau in einer männerdominierten Welt. Ja, also ein Song wie The Man, wo sie eben versucht darzulegen, naja, wäre ich ein Mann, hätte ich es wahrscheinlich um vieles einfacher und müsste nicht so schnell rennen. Und wenn alle würden mich feiern für ich bin die Coolste und jetzt werde ich angefeindet für als Frau für eben jedes Kleid, das ich anhabe oder wenn ich dann einmal ein bisschen mehr Karriere mache. Ja. Was auch von Feministinnen wieder kritisiert wird. Man sagt, wir wollen ja nicht sein wie Männer, warum ist das jetzt wieder unser Vorbild? Aber so grundsätzlich dieses Gefühl, glaube ich, ja, schneller laufen zu müssen als Frau, als das Männer vielleicht müssten, ich glaube, das können sehr viele Frauen wirklich gut nachvollziehen. Und also über diese Texte funktioniert es dann ganz einfach gut. Oder Erfahrungen aus dem Beziehungsleben. Wer ist nicht schon mal enttäuscht worden? Wer war nicht schon mal, hoffentlich die meisten von uns, schön verliebt, ja, und hat sich da irgendwie hineinfallen lassen. Also das sind einfach, und ich glaube, das ist durchaus ein Teil ihres Erfolges, dass sie Lebensrealitäten in diesen Songs gut abbilden kann. Und dann kommt man wieder zum Teil irgendwie von der Exegetin in mir, dann macht es schon Spaß, eben weil diese Texte sehr, sehr dicht sind und weil ganz viel drinnen ist und weil man dann eben anfängt, so, okay, was könnte noch eine weitere Ebene sein? Dann geht es ans Analysieren. Und ich finde es ja ganz toll, dass sie es schafft, Menschen auf der ganzen Welt dazu zu bewegen, wenn sie neue Songs rausbringt, sich hinzusetzen mit Wörterbüchern, um Fremdwörter nachzuschlagen, ja, die sie verwendet, und darüber dann philosophische Diskussionen über TikTok oder sonst was entstehen. Also das ist für mich auch als Pädagogin irgendwo was. Das muss man mal schaffen. Das müssen andere mal schaffen. Und was mich in Wien unglaublich berührt hat, als Musikerin jetzt wieder, war zu sehen, dass da tausende Menschen auf der Straße waren und gemeinsam gesungen haben. Das findet man ja sonst auch kaum mehr. Ja? Also wie schnell passiert's, dass entweder gar nicht mehr gesungen wird. Aus der Volksschulausbildung in Österreich soll der Musikteil herausgestrichen werden, ja, was ich katastrophal finde. Und dann stehen da Tausende, Zehntausende Menschen zusammen, die diese Melodien alle können, von vorn bis hinten, und die sich nicht genieren und gemeinsam hinstellen und das singen. Und da war viel, auch musikalisch, wirklich Schönes dabei, das muss man auch sagen. Also das sind so ein paar Ebenen, die mich extrem berührt haben aus ihren Songs heraus.
Sie haben jetzt gesagt, so die Texte sind von Erfahrungen, die jede Frau, wahrscheinlich jeder Mann schon gemacht hat, Liebe, Gefühle, Enttäuschungen, Hoffnungen. Dazu kommt noch ein bisschen der Glitzer-Aspekt von ihren Kostümen und so weiter. Und wo geht's dann in Richtung, dass es wirklich einschlägt? Also wie kann man da dieses Phänomen erfassen? Geht es irgendwie? Oder warum ist das so eingeschlagen? Taylor Swift ist jetzt nicht unbedingt so total exotisch. Es ist eigentlich eine ziemliche 0815-Person, wäre sie nicht so erfolgreich. Macht's das vielleicht erfolgreich?
Das Spannende an diesem universalen Moment bei ihr ist sicherlich das, dass sie eine sehr breite Fläche bietet. Das heißt, sie ist keine Frau mit Ecken und Kanten, sondern sie kann einem sehr breiten Publikum alles Mögliche bieten. Das zeigt sich auch durch ihre Anhängerinnenschaft. Also einerseits, was das Alter betrifft, also sowohl 12-Jährige als auch 50-Jährige hören sehr gerne und leidenschaftlich Taylor Swift, weil es eben um universale Erfahrungen geht in ihrem Werk. Gleichzeitig bietet sie auch, was ihre Optik, ihr äußeres Erscheinungsbild anbelangt, viele Anknüpfungspunkte in sehr vielen ästhetischen Kulturen. Interessanterweise wird sie ja wirklich global gefeiert. Also es ist nicht nur ein westliches Phänomen unter Anführungsstrichen, sondern sie zieht offensichtlich auch, kann natürlich mit der US-amerikanischen Markthegemonie zusammenhängen, aber sie hat bestimmte Aspekte, wo viele Menschen einfach einen Zugang finden. Und sie bemüht sich auch, also sie ist eine sehr durchkonstruierte Star-Persönlichkeit. Sie ist keine, die irgendwo anneckt oder ausbricht und sie ist immer sehr kontrolliert. Also es gibt wenige öffentliche Auftritte, wo sie in irgendeiner Form aus der Rolle fällt. Also selbst wenn sie angegriffen wird oder unangenehme Dinge erlebt auf der Bühne, ist sie sehr kontrolliert und sehr, ich würde mal mehr oder weniger von außen beurteilen, in sich ruhend vermutlich. Erlebt sie die Situation auch anders, aber sie hat sich sehr gut im Griff und unter Kontrolle. Und das ermöglicht natürlich ein relativ friktionsfreies Auftreten, sage ich mal so. Also sie provoziert wenig Aggression. Es gibt natürlich Gegenstimmen und sie wird wegen bestimmter Aussagen kritisiert, vor allem seitdem sie auch konkret politische Aussagen trifft, steht sie vermehrt unter Kritik von bestimmter Seite. Gleichzeitig ist sie das klassische Mädchen von nebenan, das man als sympathisch und als Freundin und nicht als eben diese über allem schwebende Göttin sieht. Und das ist ein bestimmter Punkt, der auf jeden Fall erfolgreich macht. Weil vergleichsweise mit anderen Popgrößen wie Madonna, die doch eine sehr elitäre Art und Weise hat, aufzutreten oder sich zu inszenieren, das ist bei ihr nicht der Fall, obwohl sie natürlich in Luxuskleidung und in Privatjets mehr oder weniger sich permanent bewegt, kommt sie rüber, als wie wenn sie eine Freundin von mir sein könnte. Und das ist extrem spannend vom Konzept her. Das ist entweder ihr schon in die Wiege gelegt worden bis zu einem gewissen Grad oder, und ich vermute, es trifft beides zu, es steckt ein sehr gutes Konzept dahinter, ein sehr gutes Marketingkonzept dahinter, hinter dieser Künstlerin, bei einem gleichzeitigen offensichtlichen gut geeignet sein von ihr als Mensch. Und sich das irgendwie anzuschauen, ist extrem spannend, vor allem, weil es einfach vergleichsweise wenig gibt, die so sich so offen darstellen. Und was die Texte betrifft, musikalisch, ich bin keine Expertin diesbezüglich. Die Lieder sind natürlich Pop und auch eingängig konzipiert. Sie bleiben im Gedächtnis, relativ einfach musikalisch aufgebaut. Gleichzeitig hat das natürlich einen großen Wert, weil jede Person, es ist niederschwellig, es ist für alle irgendwie erschließbar und für alle irgendwie wandelbar. Das Spannende ist auch, dass sie erlaubt, was reinzulegen. Das merkt man bei Konzerten, wenn das Publikum mitsingt, mitskandiert und sie darauf eingeht. Das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen ihr als Künstlerin und ihrem Publikum. Das ist ein sozusagen ein relationales Verhältnis. Es entwickelt sich zwischen diesen beiden Polen immer etwas weiter und auch das Publikum untereinander. Das heißt, wir haben jetzt keine Hierarchie eingezogen, sondern Taylor Swift agiert vermeintlich auf einer Ebene mit ihren Fans und ihre Fans agieren auch untereinander. Und das zu überlegen, dass sie zumindest jetzt augenscheinlich antihierarchisch arbeitet, finde ich sehr spannend. Und ich glaube, dass das auch einen großen Erfolg ausmacht, weil Menschen eben eigentlich in ihrem Leben keine Hierarchien möchten.
Was haben wir noch für spirituelle Momente oder für unter Anführungszeichen theologische Momente in ihren Auftritten, in den Konzerten, in den Texten? Vielleicht auch erklärt für Leute, die jetzt dazuhören bei dem Podcast und sich vielleicht jetzt gerade an gar keinen einzigen Taylor Swift Song erinnern können. Was könnte man da so herausgreifen? Was ist so ein Paradebeispiel, wo man es recht gut nachhören, nachlesen, nachspüren kann?
Also in den Texten war für mich schon nochmal erstaunlich zu lernen, wie viele tatsächlich einen relativ expliziten christlichen Bezug haben. Also sie ist wohl eindeutig als Christin aufgewachsen und sie dürfte diese Texte auch kennen. Angefangen von, also das klassische Beispiel, das man irgendwie gern bringt auf ihrem letzten Album, George's Poets Department, der Song Guilty as Sin, wo sie davon spricht, eine Beziehung, die nicht sein darf, eine Affäre, wo noch nichts passiert ist, also man hat sich nicht berührt oder so, aber quasi schon dieses Fantasiekonstrukt fühlt sich für Betrug an. Und sie dann am Schluss singt, What if I roll the stone away, they're gonna crucify me anyways. Also was, wenn ich den Stein wegrolle, sie werden mich sowieso kreuzigen. Also was, wenn ich jetzt wirklich was tue in dieser, was aus diesem Fantasiekonstrukt quasi weiter herausgeht. Eindeutig oder ziemlich eindeutig ein christlicher Bezug. Ja, Stein wegrollen kennen wir von Ostern, kreuzigen Kämmer vom Karfreitag. Spannend ist, dass sie solche Anspielungen bricht. Also es kommt kaum so vor wie in den Texten. Eben zuerst kommt das Kreuzigen, dann kommt der Stein wegrollen und sie dreht es um. Also sie nimmt so Metaphern auf. Dann gibt es einen Song, wo sie über ihre über die Krebserkrankung ihrer Mutter singt, wo sie auch dann quasi Glaube heranzieht, wo sie sagt, ja, Leute fangen an zu beten, wenn sie verzweifelt sind, vielleicht probiere ich das jetzt auch, vielleicht hilft's. Wo sie dann auch so, wo sie Erfahrungen hereinnimmt, weil das ist einfach die Erfahrung von ganz vielen Menschen, ja, und über das will ich nicht urteilen. Glaube brauche ich dann, wenn es mir schlecht geht. Gott brauche ich dann, wenn es mir schlecht geht. Dann möchte ich mich dorthin wenden. Und das auch aufzugreifen in Texten. Dann gibt es Anspielungen auf Adam und Eva und die Schlange. Es gibt Anspielungen auf, was hatten wir noch? Einiges aus diversen biblischen Geschichten, was immer wieder oder was ja in einigen Texten vorkommt. Das vielleicht einmal so zum Bibelwissenschaftlichen.
Sie spricht da viel kulturelles Gedächtnis an. Also einerseits, wir hören diese Lieder und verbinden dann gewisse Aspekte eben mit dem, in welchen Gegenden wir aufgewachsen sind. Aber interessanterweise nehmen auch Menschen anderer Religion ihre Lieder, als sie ansprechend wahr. Also es gibt wenige Untersuchungen, aber ein paar, die auch jetzt im nicht-europäischen Raum zu Taylor Swift durchgeführt worden sind, wo dort genauso Personen, die einen anderen religiösen Hintergrund haben und sehr wohl etwas anfangen können mit ihren Texten. Sie hat offensichtlich so etwas wie eine Essenz herausgezogen aus ihrem christlichen Hintergrund, der universal funktioniert. Und das war für uns wirklich ein sehr überraschender Aspekt, den irgendwie auch festmachen zu können in unserer Diskussion. Gleichzeitig erfüllt sie somit einen gewissen religiösen Bildungsauftrag, würde ich mal sagen, weil vor allem auch jüngere Menschen, die vielleicht keinen Zugang haben zu längerem Textstudium, bestimmte Dinge nachschlagen, so wie Eva das vorhin bereits erwähnt hat, und dann draufkommen, aha, da gibt es Textebenen in einem Liedtext, der vielleicht nur aus 50 abwechselnden Zeilen besteht. Und das ist auch eine sehr gute Hinführung zum Thema Lyrik, zum Thema generell, wie lese ich Texte, wie denke ich drüber nach? Gibt es vielleicht mehr, was mir die Person des Autors oder der Autorin da mitgeben möchte? Und wie kann ich das in mein eigenes Leben integrieren? Also da sind da sehr viele methodisch-didaktische Momente drinnen, die auch für die Schule zum Beispiel fruchtbar gemacht werden können. Und ich finde es besonders schön, dass wir im Rücklauf jetzt auch viele Anfragen von LehrerInnen bekommen haben, wo SchülerInnen zum Beispiel ihre Arbeiten über Taylor Swift schreiben möchten, die mehr Informationen haben möchten. Das heißt, wir haben vor allem auch bei jungen Menschen ein gewisses Interesse geweckt, sich auf unsere Art und Weise, also in der akademischen Theologie, sich mit dem auseinanderzusetzen und Dinge wirklich auseinanderzunehmen und vielleicht wieder neu zusammenzusetzen und daraus auch einen Fortschritt zu entwickeln.
Ein Beispiel auf der Textebene noch, weil gesagt, das ist so auch didaktisch, ja. Und weil wir auch ein bisschen drüber gesprochen haben, also es gibt natürlich Menschen, die Taylor Swift anfeinden, es gibt ganz viele, die allein, weil sie jetzt so populär ist, muss man sagen, das ist alles ein Blödsinn, weil alles, was Masse ist, ist dumm oder so. Ich sage, das ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Auf alle Fälle in ihrem Song So High School, auch vom letzten Album, wo sie wohl darüber, wo sie auf ihren aktuellen Partner Travis Kelce anspielt, der ein sehr erfolgreicher NFL American Football Player ist, wo es dann diese schöne Textzeile gibt, You play ball, I read Aristotle. Also du spielst Ball, du spielst Football, ich lese Aristoteles. Und dann kamen ganz viele, die irgendwie gesagt haben, na, die hat doch sicher in ihrem Leben nie Aristoteles gelesen, also könnte sie doch gar nicht und das ist doch nur ein Popsternchen. Also man soll mal in diverse Foren hineinschauen, aber besser, man macht's nicht. Und ich denke mir, erstens mal völlig egal, ob sie es gelesen hat oder nicht, da gibt's jetzt massenhaft junge Menschen draußen, die diesen Songtext lesen, ihn verstehen wollen und vielleicht das erste Mal in ihrem Leben Aristoteles googeln. Ja? Und die werden vielleicht nicht alle Philosophen und Philosophinnen werden, aber sie haben es dann mal nachgeschlagen. Und vielleicht sind ein oder zwei dabei, die sich denken, ah cool, wer war der Typ, ich lese mal was nach. Und sowas zu schaffen mit Texten, finde ich schon beeindruckend. Weil die Frage auch war, was gibt es sonst noch an so vielleicht spirituellen Momenten oder rituellen Momenten. Da war die Eras Tour, also diese große Taylor Swift Tour, die jetzt zu Ende gegangen ist, unglaublich produktiv. Und das fand ich schon wirklich spannend zu beobachten, wie Fans eben auch einzelne Textzeilen nehmen und daraus selbstständig was weiterbauen. Das berühmteste Beispiel ist sicher, dass das so das Taylor Swift-Fan-Markenzeichen sind diese Freundschaftsbänder geworden, diese Friendship-Bracelets. Kommt aus einer Textzeile von einem Song, wo sie eben schreibt, ja, macht's doch Freundschaftsbänder. Ja. Und das dann ihre Fans genommen haben und massenhaft gebastelt und getauscht haben und das wirklich so zu diesem Symbol wurde. Und dann hat sich innerhalb der Tour haben sich ganz viele Rituale entwickelt, weil Setlist bleibt ja gleich von Mal zu Mal, wo dann eben in Songs von den Fans was hineingerufen wird oder wo es dann, weiß ich nicht, Taylor Swift hat nach einem Song ein Herz gezeigt und dann haben alle anderen ein Herz zurückgezeigt oder so. Oder es gab diesen Song Willow, der ja auch teilweise sehr quasi als dämonisch bezeichnet wird, weil sie so eine Waldlandschaft irgendwie quasi kreiert und da getanzt wird. Und man hat gesagt, oh, das ist ja quasi wie Bilder, wie man sich von Hexen vorstellt und deswegen hat Taylor Swift jetzt mit Dämonen zu tun. Ich mir auch wieder denke, das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht, aber okay. Und da gibt es so schöne Lichteffekte und dann sind Fans gekommen und haben quasi so eigene, quasi leuchtende Ballons mitgebracht, die sie dann im Stadion hin und her geworfen haben. Also da kommt auch wieder Interaktion zustande, da entstehen neue Rituale, damit fängt eine Reihe von Menschen an auf einem Konzert und es wird dann weitergetragen aufs nächste Konzert. Was auch so schnell passiert, weil diese Tour ja erstens mal medial unfassbar begleitet wurde und zweitens es wirklich, von wegen Ritual, Menschen gab, die erstens mal das ganze Konzert mit Handy auf Livestream übertragen hatten und zwar in jedem Konzert gab es da Menschen und sich darum wieder Gruppen gebildet haben auf Social Media, gerade auf TikTok und Instagram, die nur damit beschäftigt waren, diese Livestreams zusammenzutragen und zu übertragen und sich dazu wieder ein Ritual gebildet hat von wir schauen heute am Abend gemeinsam Eras Tour. 70 Mal dasselbe Konzert. Oder wir steigen nur für die zwei Surprise-Songs ein, die sie in jedem Abend irgendwie neu macht. Also auch da war eine Ritualbildung und eine Fanbildung, auch mit einer Ausdauer da, die sich manche Priester vielleicht Sonntag für Sonntag in ihren Kirchen wünschen würden.
Das nehme ich jetzt gleich auf als die Brücke zur nächsten Frage, nämlich wäre das vielleicht auch was, womit man am Sonntag gleich beim Gottesdienst anfangen kann. Gibt es da so viele Flexibilität für Taylor Swift?
Spiritualität bedeutet auch, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich öffne, dass ich mich offen mache für Erfahrungen. Und das passiert bei ihren Konzerten, das passiert auch in den Fangemeinden unter Anführungsstrichen. Und es wird jetzt dogmatisch gesehen wenig vorgegeben. Das heißt, da ist ein Spielraum da. Es gibt natürlich immer einen Rahmen, aber es gibt einen Spielraum. Und dieser Spielraum ist etwas, was vor allem jüngere Menschen brauchen, ältere Menschen natürlich genauso. Aber das Spannende ist natürlich die Frage, inwiefern kann man das dann fürs Alltagsgemeindeleben fruchtbar machen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Gottesdienst unbedingt ein Taylor Swift-Lied braucht, ganz und gar nicht. Ja. Es gibt Themen, es gibt Tage, wie zum Beispiel jetzt der Valentinstag war so ein Beispiel, da hat eine evangelische Gemeinde einen Taylor Swift-Gottesdienst zum Thema Liebe gemacht, anhand ihrer Lieder den Gottesdienst aufgebaut. In der katholischen Liturgie bieten sich weniger Spielräume, das einfach so umzubauen. Da geht es natürlich auch sehr wohl um die Inhalte der Lieder. Die kann man nicht eins zu eins, kann man nicht einfach irgendein Poplied nehmen, macht auch wenig Sinn. Gleichzeitig kann man sich an diesen Freiräumen ein wenig orientieren und in der Auseinandersetzung, in der Frage rund um Spiritualitäten von Menschen vielleicht Offenheit und Freundlichkeit und Freude hineinbringen, die Taylor Swift vermittelt. Und es ist offensichtlich, dass bei ihr auch diese positive Bejahung der LGBTQIA+-Community ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und um das werden wir nicht herumkommen, auch wenn das vielleicht manche möchten, das irgendwie ausklammern. Das sind Lebensrealitäten und eine Bereicherung für jede Gemeinde. Spannend finde ich auch bei Taylor Swift, dass sie generationsübergreifend gewirkt hat. Also ich hatte mit einigen Vätern anschließend an die Konzertabsagen Kontakt und wir haben ein bisschen über ihre Erlebnisse gesprochen, die mit ihren Töchtern, also die mitgegangen sind, sich da vielleicht zum ersten Mal die Fingernägel lackiert haben, sich eingelassen haben, vorher mit Taylor Swift nichts zu tun hatten, aber aufgrund ihrer Liebe zu den Kindern da mitgegangen sind und für sich selbst einfach ganz neue Welten erschlossen haben. Und diese Perspektive der Öffnung ist etwas, was wir alle, also nicht nur die Kirchen, sondern in auch unserem Alltag auf jeden Fall praktizieren und üben können und was unser Leben auf jeden Fall bereichert.
Was wir im Workshop da auch immer wieder besprochen hatten, der Begriff, der öfter gefallen ist, war der Begriff Safer Spaces. Also Taylor Swift schafft es, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen sicher fühlen oder sicherer als sonst. Und da wurde länger darüber diskutiert, dass einige von uns gesagt haben, und der Meinung bin ich auch, eigentlich sollte doch Kirche so ein Safer Space sein. Eigentlich ist doch das Anliegen von Kirche, einen Ort zu schaffen, an dem man sich sicher fühlt, an dem man hinkommen kann, so wie man ist, wenn man vor Gott kommen kann, so wie man ist, im Wissen, dass Gott einen liebt. Und wenn Kirchengemeinschaften, jetzt unsere Pfarrer eigentlich, ja, den Auftrag haben, das Reich Gottes zu verkünden und das Reich Gottes schon ein bisschen mit auf diese Welt zu bringen, dann sollten wir es doch auch schaffen, so Orte zu schaffen. Und ganz oft schaffen wir es halt leider nicht. Ganz oft, und das ist nicht immer gerechtfertigt, aber oft schon, wird Kirche als sehr ausschließender Ort empfunden oder als Ort empfunden, wo ich eben nicht so sein kann, wie ich bin oder wo ich nicht geliebt werde für das, was ich bin. Und da, finde ich, kann man sich als Kirchengemeinschaft oder als Pfarrer schon zumindest die Frage stellen, wie will ich wahrgenommen werden als Pfarre? Wie werde ich wahrgenommen als Pfarre? Und dann zumindest zu sagen, das ist eine bewusste Entscheidung, wenn ich ein ausschließender Ort bin. Ob das dann wirklich christlich ist, muss jemand anderer beurteilen.
Taylor Swift gilt ja auch so als Symbol der Selbstermächtigung. Es ist schon ein paar Mal gefallen, es ist eine sehr erfolgreiche Frau, Mitte 30, die das auch in ihren Songtexten thematisiert. Wie kann ich Taylor Swift und feministische Theologie zusammenbekommen? Oder geht's überhaupt zusammen? Weil sie repräsentiert, das ist ja auch schon einmal gefallen, ja auch eine weiße Frau, die sehr erfolgreich ist, die aber auch dadurch sehr viel Macht und Geld hat. Also da ist ja auch eine monetäre Kraft dahinter. Das kann auch nicht jede Frau einfach mit. Das ist halt einfach so. Aber wie kann ich da auch zu einer feministischen Theologie vielleicht eine Brücke schlagen? Wo kann man das auch da fruchtbar machen oder geht das gar nicht? Ist das zu viel verlangt, wenn man das alles in eine Person, in eine Frau hineinprojiziert?
Es gibt verschiedene Lesarten bezüglich des feministischen Anteils an Taylor Swift. Einerseits ist sie natürlich als selbstbestimmte Frau ein gewisser Maßstab geworden in der Musikindustrie. Sie produziert sich selbst, hat sich unabhängig gemacht von bestimmten Einflüssen. Gleichzeitig produziert sie marktorientiert. Also sie hat zwar hauptsächlich weibliche Vorbands, die sie mitnimmt auf Tour, das heißt, damit setzt sie ein Zeichen. Gleichzeitig hat sie bestimmte männliche Produzenten, um einen Erfolgsgarant auf Schiene zu bringen. Also es ist schon sehr wohl so, dass sie, glaube ich, in ihren ökonomischen Entscheidungen klar auf ihren eigenen Vorteil schaut. Sie hat sicherlich Vorbildwirkung in ihrer Selbstbestimmung und vor allem für jüngere Menschen vermittelt sie als Figur eine Form von Kraft und Ausdauer und nimmt einfach Präsenz und hat Raum in unserer öffentlichen Wahrnehmung. Das ist auf jeden Fall eine feministische Errungenschaft. Gleichzeitig sind natürlich ihre Privilegien diesbezüglich nicht zu leugnen. Ihre Aussagen in Bezug auf feministische Themen, auf feministische Anliegen sind mitunter durchaus klar. Also sie kämpft für Frauenrechte, sie kämpft für die Rechte für die LGBTQIA+-Community, also da hat sie gewisse Standards gesetzt, seit einer gewissen Zeit, hinter die sie nicht mehr zurücktritt. Und das kann man ihr nicht genug ankreiden, vor allem, manche kreiden sie an, ich würde sie auf jeden Fall anrechnen, dass sie dafür eintritt und auch zeigt, sie ist eine erfolgreiche Frau, kommt gut an bei sehr vielen Menschen und hat gewisse Werte, gewisse Standards, hinter die sie nicht mehr zurücktritt. Das ist einmal auf der Habenseite auf jeden Fall da. Gleichzeitig gibt es aus der feministischen Theorie natürlich viele Kritikpunkte. Sie ist jetzt keine Philanthropin im klassischen Sinn, also sie ist jetzt keine, die für Steuergerechtigkeit weltweit eintritt. Also sie könnte natürlich ökonomisch sehr viel klarere Positionen einnehmen. Also in Bezug auf Geld, unter Anführungsstrichen, würde man sagen, bleibt sie noch weit hinter den Standards zurück.
Wobei sie schon was tut. Also im Sinne von, also wo auch immer sie war mit ihrer Tour, sie hat überall die Foodbanks mit relativ viel Geld bedacht. Sie hat geschaut, dass ihre MitarbeiterInnen wirklich bis in, über alle Schichten, bis zu den Leuten, die Bühnen aufbauen und so weiter, nachher auch wirklich Boni ausgezahlt bekommen über das, was in der Kunstbranche normalerweise üblich ist. Und was man schon denkt bei diesem, naja, aber sie spielt irgendwie halt auch nach den Regeln des Marktes, denke ich mal, und werfen wir das einem Mann auch vor. Also warum sollte sie nicht, ja? Natürlich will sie Geld machen. Also das ist halt, das verstehe ich schon ganz pragmatisch. Und auch da denke ich mir, ja, und auch als, wir können das System an sich kritisieren natürlich und dann fällt sie in diese Kritik hinein, wie alle anderen auch. Aber ganz wichtig ist, dass sie jetzt nicht als Frau kritisiert wird, weil sie sich, hast du eh nicht gemacht, ja, aber weil sie sich was nimmt, was ihr nicht zusteht, sondern da muss sich auch das kapitalistische Kunstsystem als Gesamtes hinterfragen, ja. Aber dass sie da mitspielt, also nicht nur mitspielt, sondern zurzeit der größte Player überhaupt ist, das finde ich tatsächlich sehr empowernd. Und das, was ich für feministische Theorie wichtig finde, ist, oder für feministische Anliegen wichtig finde, ist, dass es schon immer noch ganz wichtig ist, einfach ständig den Finger in die Wunde hineinzulegen und deutlich zu sagen, da und da und da passt es noch nicht und hier gibt es immer noch Ungerechtigkeiten und hier muss ich immer noch härter arbeiten als Frau, als ich es als Mann wahrscheinlich müsste. Und da gibt es schon einige Texte von ihr zumindest, die in die Richtung gehen.
Wenn ihr einen Text oder einen Song jetzt an diese Podcast-Community von Diesseits von Eden hinausgeben könnt, was wäre das? Was wäre so das eine Lied, das man unbedingt hören muss? Ich weiß, ja, okay, da wird jetzt schon geschnauft, aber gibt es da sowas wie, okay, wenn ich das nicht kenne, dann habe ich einfach ein popkulturelles Minus oder wirklich, dann bin ich das popkulturelle Nackerbatzel, weil das muss man einfach wissen.
Das ist extrem schwierig, eben die Frage, wir haben geschnauft, weil nämlich die unterschiedlichen Lieder ganz unterschiedliche Dimensionen im Leben ansprechen. Also wie wir schon mehrmals erwähnt haben, es gibt diese empowernden Lieder, die, und da steht sie wirklich als Vorbild da und ist sie einzigartig in ihrem Erfolg, wie zum Beispiel The Man. Das halte ich für sehr zentral und sehr wichtig, weil ich einfach auch nicht nur bei meinen eigenen Kindern, sondern auch in der Schule mitbekommen habe, sie hören dieses Lied und es ist für sie selbstverständlich, diese Form der Reflexion. Das war bei mir in dem Alter weit noch nicht der Fall. Also da war ich weit davon entfernt. Also die Lieder, die wir damals gehört haben, da ist es sehr eindimensional um eine bestimmte Vorstellung von Beziehung und Liebe gegangen und von Selbstrepräsentanz. Da war dieses Reflexionsniveau noch nicht vorhanden. Also da haben jetzt Generationen, die nachkommen, eine große Möglichkeit, irgendwie anzuknüpfen. Ich persönlich, ich mag sehr gerne langsamere, melancholische Lieder. Champagne Problems ist zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder, das ich sehr oft höre, sehr gern höre und sehr viele Assoziationen dazu habe. Aber wie gesagt, das ist individuell und ich würde mir einfach eine der vielen Playlisten schnappen und einmal kurz reinhören und versuchen irgendwie nachzuspüren, wo verbinde ich mich und mir dann den Text genauer ansehen.
Hier wird schon das Handy gezückt und die Playlist durchgeschaut. Was finden Sie?
Also ich habe mir die Playlist von der Eras Tour geöffnet, weil ich es auch so spannend finde. Ich meine, das muss man mal können, mit Mitte 30 zu sagen, ich stelle mich mit einer 3,5-Stunden-Show auf die Bühne und präsentiere ein Best-of aus den letzten 20 Jahren. Ja, ich meine, das ist ja völlig absurd eigentlich. Und also ich tue mir auch so schwer, da irgendwie ein Lied herauszupicken, weil es auch so darauf ankommt, was man jetzt möchte. Möchte man irgendwie einen Party-Song, um zu sagen, hey, lustig und shaken, dann ja, weiß ich nicht, shake it off. Möchte ich irgendwas, wo ich mir kritische Punkte anschaue oder was feministisch Empowerndes, dann höre ich The Man. Möchte ich irgendwas zu, ich kann nicht immer perfekt sein und auch so ein bisschen ein freches, ich bin aber halt so, wie ich bin, dann höre ich Anti-Hero, ja. I Can Do It With a Broken Heart, wo sie darüber spricht, ja okay, und auch mit dem größten Liebeskummer gehe ich auf die Bühne und mache mein Ding, was irgendwo zwischen okay, frustrierend, dass die Gesellschaft so funktioniert und ein bisschen aber auch Bewunderung, wenn das jemand kann, ja. Also da gibt's viel, wirklich viel. Oder ein klassisches, einmal einen vielleicht Ex-Partner, der einen wirklich, wirklich verletzt hat, mal einen Songtext so richtig niedermacht, hin und wieder braucht man das auch, ja. The Smallest Man Who Ever Lived vom letzten Album. Wo man dann schon, also wenn man sich das zum ersten Mal anhört, man merkt, okay, boah, sie ist wirklich zornig. Und das aber auch recht empowernd ist zu sehen, weil okay, man darf auch einmal zornig sein. Man darf auch als Frau einmal zornig sein. Ja. Also es geht in so viele unterschiedliche Richtungen, deswegen würde ich mir sehr schwer tun, einen Song auszuwählen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien. Die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.